Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Da sind Sie ja wieder. Hallo zu Plus 1. Und ich habe natürlich, Sie kennen das Prozedere, jemanden mitgebracht. Und zwar meinen Lieblingsgast, eine Lieblingsgästin heute mal wieder. Eine Arbeitskollegin von mir, die gleichzeitig aber auch eine meiner besten Freundinnen ist. Ich habe schon mehrmals versucht und an ihr rumgebaggert, dass sie endlich vorbeikommt hier, dass ich sie in die Sendung kriegen kann. Nie hat es geklappt. Es ist also gar nicht so selbstverständlich, dass sie heute hier ist. Sie hat nämlich, das ist jetzt nicht der alleinige Grund, aber sie hat drei Kinder im Alter von 1 Jahr, 3 Jahren und 8 Jahren. Und die Betreuung bleibt oft an ihr hängen. Und vorgestern hat sie mir noch eine verzweifelte Sprachnachricht geschickt.
Guten Morgen, Sonny. Du, ich habe mal eine Frage. Charlotte ist krank. Tommy ist in Köln. Meine Babysitterin hat jetzt einen Job, die kann nicht kommen. Du merkst, ich bin mega genervt, ey, obwohl es ja auch zum Thema passt, das wir besprechen. Kann ich denn Charlotte sonst mitbringen und kann die da in irgendeinem Raum mit einem Tablet sitzen und einen Film gucken oder ist das gerade noch nicht erlaubt? Sorry.
So kommunizieren wir meistens. Katrin Wosch ist heute hier.
Ich höre mich so verzweifelt an. Es ist schrecklich.
Katrin Wosch, geborene Thüringen. Wolltest eigentlich deine Dreijährige heute mitbringen? Jetzt hast du sie doch noch unterbringen können.
Ja, sie ist dann doch noch wieder gesund geworden. Bei den kleinen Kindern ist es oft so, die haben dann mal so einen kleinen Fieberschub oder Schnupfen und Husten und man denkt, gut, ich muss die ganze Woche zu Hause bleiben, ich muss alles absagen, ich kann niemanden sehen und dann kann es aber, ich war beim Arzt und dann war es am nächsten Tag auch wieder vorbei und ich wusste, aber ich kann halt nie. Ich kann nicht 24 Stunden planen und das seit 8 Jahren. Und das, wenn ich diese verzweifelte Stimme in mir selbst höre, dann tut es mir auch leid, dass ich dich damit so belästige. Ne? Das zieht einen ja voll runter.
Ich denke dann immer so, also das ist ja unser Kommunikationsweg, ganz häufig Sprachnachrichten. Und je nach Stimmung klingst du dann halt mal so oder auch mal, wie du jetzt klingst. Ne? Aber so abzusagen war für dich überhaupt gar keine Option?
In dem Fall nicht, weil mir das Thema natürlich total in die Karten spielt, weil wir ja auch über meine Lebenssituation mit Kindern, auch zu Corona-Zeiten oder überhaupt sprechen. Und da habe ich einfach mir angewöhnt, wenn ich kann, nehme ich die dann mit. Mhm. Und manchmal hört man sie auch im Hintergrund. Ich habe ja auch eine Sendung bei Radio 1 mit meinem Mann zusammen und habe die angefangen. Da war die kleinste Tochter 4 Monate und ich habe von zu Hause immer live gesendet und irgendwann habe ich einfach gedacht, dann hört man sie eben, wenn ich sie stille, wenn sie weint und so. Und es war für viele ein neues Hörerlebnis, aber das hört man ja nie. Mhm. Man organisiert immer alle so weg, aber das ist überhaupt, das ist keine Realität, die abgebildet wird.
Und ich habe ja schon gesagt, dass die Kinderbetreuung doch auch oft an dir hängen bleibt.
Ja.
Warum eigentlich?
Ja, darüber habe ich mir jetzt auch nochmal Gedanken gemacht, als ich wusste, wir sprechen da so viel drüber in dieser Sendung. Ich glaube, erstens, weil die Strukturen in unserem Haushalt so sind. Also ich habe mir, als ich ein Kind bekommen habe vor 8 Jahren, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, wer wird das Kind betreuen, sondern ich habe einfach gedacht, ich bekomme ein Kind und dann bringt man es in die Kita oder in die Betreuung und in der anderen Zeit arbeitet man. Mhm. Aber so funktioniert es nicht. Und das sind aber total viele Mütter und Väter, denen es so geht, die einfach denken, ja, es ist eine Entscheidung zu arbeiten oder nicht zu arbeiten mit Kind, aber die Entscheidung ist es nicht, sondern es ist einfach jeden Tag ein Akt. Und bei uns zu Hause ist es so, mein Mann ist jetzt schon ein halbes Jahr in Köln, also der fliegt Sonntagabend oder Montag früh los, kommt am Donnerstag oder Freitag wieder und manchmal hören wir uns erst in der Sendung, die wir gemeinsam haben und haben dann das Wochenende zusammen, wo ich dann die Frühsendung mache oder nicht. Mhm. Und dann ist es natürlich klar, er ist nicht da. Ich betreue die Kinder und auch wenn wir zusammen sind, ist es so, ich bringe die Kinder hin, ich hole die Kinder ab. Es ist irgendwie so unsere Vereinbarung, er ist auch noch selbstständig, ich nicht, dass ich das mache.
Aber mit dreien halt.
Ne? Aber mit dreien.
In welchen konkreten Situationen hat es zuletzt mal überhaupt nicht geklappt?
Dass ich was machen konnte? Mhm. Boah, da muss ich überlegen. Eigentlich... Also zum Beispiel, da hatte ich eine Sendung bei Radio 1 und die geht von 10 bis 15 Uhr und ich wusste, Charlotte, das ist die mittelste, von der wir auch gerade gesprochen haben, da ist die Kita zu, weil manchmal sind die Kitas zu, weil Schulungen sind zum Beispiel. Da steht dann ein Zettel dran, an dem und den Tag ist geschlossen.
Oder
und
der weil Hort, Corona war.
Oder weil Corona war und dann war der Hort auch noch zu und da dachte ich, das kann nicht funktionieren. Mein Mann ist in Köln, die Babysitterin ist nicht da und da war ich war so verzweifelt, ich habe nachts nicht geschlafen, weil ich will keine Dienste absagen. Also ich möchte einfach nicht Sendungen absagen, weil ich A, sehr wenig Dienste sowieso habe und zweitens, weil ich oft denke, das fällt so auf mich zurück, weil ich würde mich mich auch krank überall hinschleppen, aber ich kann halt die Kinder nicht mitnehmen. Und da war ich so verzweifelt. Und da habe ich dann auch mit meinem Mann telefoniert und habe geweint und habe gesagt, das gibt's doch nicht. Warum? Da ist irgendeine Schulung und ich kann nicht zur Arbeit gehen. Und dann hat mein Mann sich aber gekümmert, er hat noch einen großen Sohn, dann hat der das gemacht. Mhm. Aber da war ich so kurz davor, dass ich dachte, hier kracht gleich alles zusammen.
Ich sage nur Stichwort Überforderung und auch wenig Rücksicht von anderen. Dafür auch Vorverurteilung, sogar von anderen Müttern.
Und darüber meistens von anderen Müttern, ja.
Und darüber werden wir gleich noch sprechen hier bei Plus Eins. Meine Freundin Katrin ist heute meine Gästin hier bei Plus Eins und hat ihrerseits eigentlich vorgehabt, ein Plus Eins mitzunehmen, nämlich die mittlere Tochter, die jetzt doch gesund geworden ist, Gott sei Dank. Du wirst ja als Mutter von drei Kindern, haben wir schon angesprochen, tatsächlich ab und zu von Außenstehenden, ich sage mal, belächelt, weil deine Kinder meinetwegen unterschiedliche Socken anhaben oder mal eine Beefy essen, wenn ihr zu spät zur Kita kommt oder so. Welche konkrete Situation fällt dir noch ein?
Also da waren wir in Mühlenbeck, wir wohnen da, also in Brandenburg, im Döner. Da war ich gerade noch mit dem dritten Kind schwanger, also vor anderthalb Jahren im Sommer. Und ich habe gesagt abends, ach komm, wir holen uns einen Döner. Und war da mit Sohn und Tochter drin und haben alles bestellt. Und dann meinte mein Sohn zu mir, Mama, die haben gerade gesagt, du bist eine schlechte Mutter. Und ich so, wer? Ja, die hinter uns standen. Und ich habe gemerkt, das hat ihn wirklich angefasst. Das hat ihn angegriffen. Da habe ich gesagt, okay. Und haben die auch gesagt, warum? Ja, weil du uns Döner gibst. Mhm. Und dann war ich so wütend. Also ich habe richtig gemerkt, ich war so wütend. Ich wäre am liebsten zurückgegangen und hätte meinen Dönerbeutel da in den Döner reingeschlagen. Aber habe dann zu ihm gesagt, na, glaubst du denn, dass ich eine schlechte Mutter bin, weil wir Döner essen? Und dann meinte er, nö. Und ich so, ja, dann verlass dich darauf. Darauf kommt es nicht an. Mhm. Und das habe ich aber öfter, also dass ich so belächelt werde, wie du schon gerade sagst, mit den Socken. Ich bin nicht bereit dazu, Socken zu sortieren. Ich habe da keine Kapazitäten dazu. Und ich war ja auch immer schon als Mensch sehr frei, in dem, dass ich mich interessiert nicht, wie ein Auto innen aussieht. Mich interessiert nicht, wer welche Sockenfarbe anhat. Da bin ich mit meinem Mann auch sehr ähnlich. Wo auch immer alle denken, will er zum Sport, aber der will zur Arbeit gehen. Es ist uns einfach total egal. Es muss funktional sein. Und so ist es mit den Kindern auch. Und dass so andere Mütter in der Kita irgendwie sagen, naja, hast du es wieder nicht geschafft, die Wäsche zu waschen oder so. Und das habe ich, also es macht immer noch was mit mir, aber ich kann das so eher dann weggeben und sagen, okay, es scheint ja ihr Problem zu sein und nicht meins.
Aber es ist interessant, dass du das sagst, dass du das so weggibst, weil ich wäre da, glaube ich, weiß ich nicht, ausgerastet, wäre da in Konfrontation gegangen, obwohl das auch gar nicht mein Ding ist. Weil die Frage ist ja, wie reagiert man in so einer Situation?
Plus eins. Die Antwort.
Die liefert heute Sonja Eismann, Mitherausgeberin des Missy-Magazins und freie Autorin in Berlin. Hallo Sonja.
Hallo.
Hallo.
Du hast ja selbst zwei Kinder. Wie soll man denn bitte reagieren, wenn jemand sagt, du bist eine schlechte Mutter?
Ja, ich glaube, diese Reaktion, die wir da gehört haben, die war genau richtig. Es geht nicht um die Außenwahrnehmung, sondern es geht darum, wie das Kind sich fühlt, wie das innerhalb der Familie abläuft und diese ganzen Normen, die machen uns ja alle komplett fertig. Und davon gibt es eben sehr viele und die wandeln sich auch ständig. Ne? Ich habe mal drüber nachgedacht, also als ich noch ein Kind war, da gab es sozusagen die Mainstream-Meinung, die war schon noch, dass Mütter sich aufopfern müssen. Und dann gab es eben ja andere Meinungen, die sich da eben nicht drum gekümmert haben, vielleicht auch feministisch waren und die konnten da ausscheren. Aber jetzt gibt es ja schon innerhalb des Konzepts feministische Musterschaft ganz viele verschiedene Zugänge. Also es gibt die Mütter, die sagen, du musst dich um dich selber kümmern, nur dann wird dein Kind glücklich, wenn du glücklich bist. Oder dann die sagen, du musst eine ganz sichere Bindung aufbauen, du musst 10 Jahre mit dem Kind im Bett schlafen, sonst wird das Kind unglücklich und du dann auch. Und davon müssen wir uns eben frei machen, aber das ist unglaublich schwierig.
Das ist, ich habe jetzt ganz oft du musst gehört. Das ist ja schrecklich, also weil ich habe ja keine Kinder.
Es hinterlässt auch immer eine Schuld.
Ja.
Also so ist es jedenfalls bei mir immer so mache ich das nicht oder das habe ich nicht geschafft oder da war ich vielleicht ungeduldig, da war ich nicht bedürfnisorientiert, obwohl ich es sehr gerne wollen würde. Da habe ich nicht noch eine selbstgemachte Marmelade zum Geburtstag bei der Kita hingebracht, sondern habe eine Benjamin-Blümchen-Torte aus dem Aldi geholt. Es ist immer sowas. Du kannst es nicht richtig machen und deswegen kannst du es eigentlich so machen, wie du denkst.
Ich meine, Sonja, darüber schwebt ja eigentlich über allem dieses Ding, also wie macht man sich als Mutter oder eben generell als Mensch von Urteilen anderer frei?
Genau, und das ist eben gerade für Frauen besonders schwierig. Das fängt ja schon in der Schwangerschaft an, dass dann dieser Körper so beargwöhnt wird oder eben die Person, die den Körper durch die Gegend trägt, ernährt die sich jetzt richtig und trinkt die auch ja keinen Alkohol und alles Mögliche. Und da sehen wir eben, obwohl sozusagen Frauen ja sich durchaus emanzipiert haben in den letzten Jahrzehnten, da ganz viel passiert ist, gibt es da immer noch ganz starke Bilder davon, wie das zu sein hat, was wir auch daran merken, dass umgekehrt die Frage, was ist denn jetzt eigentlich ein guter Vater, die ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Ein Vater ist schon toller, wenn er halt da ist und sich kümmert und lieb ist. Und bei den Müttern ist da noch ein riesiger Rattenschwanz von Erwartungen eben. Alles richtig machen, aber auch nicht zu richtig, weil dann wird das Kind erdrückt und dem Kind Freiheiten lassen, aber auch immer da sein und immer verständnisvoll. Und das wird eben auch so überwacht, weil wir nicht nur von außen diese Norm aufgedrückt bekommen, sondern das ist so ein Stress, dass sich dann Mütter eben auch gegenseitig kontrollieren, oft weil sie es gar nicht anders aushalten. Und ich freue mich immer unglaublich, wenn ich andere Mütter sehe, die Kinder haben mit zwei oder vielleicht auch drei verschiedenen Socken, die nicht immer Zeit haben, selber den Kuchen zu backen. Ich finde es unglaublich befreiend. Aber klar, diese Kontrollinstanzen, die wiegen wirklich sehr schwer.
Mhm. Also wenn wir jetzt bei diesem Wort, also Kontrollinstanz, das klingt schon wirklich so krass, aber es ist ja auch, wer darf sich denn überhaupt ein Urteil über Mütter erlauben oder über Elternschaft oder über Erziehung? Also sind das andere Mütter, andere Väter? Dürfen das nur die eigenen Kinder, alle oder keiner?
Ja, ich glaube, ein Urteil dürfen sich gerne alle möglichen Leute erlauben, aber sie können es ja dann vielleicht auch für sich behalten oder einfach in so einem nicht hierarchischen Ton dann vielleicht auch mal ein Gespräch sucht, wo man Erfahrungen austauscht. Ich glaube, was eben so belastend ist, ist, dass sozusagen die ganzen Institutionen von außen uns auch immer so beobachten. Also Kinderärztin, Schule, Kita. Und das ist natürlich auch wichtig und hat einen Zweck, damit es den Kindern gut geht. Aber andererseits kommt dann noch ganz viel anderer Ballast mit. Also da müssen wir schon irgendwie aufpassen, was wir an uns ranlassen. Ich möchte aber auch noch was anderes in die Waagschale werfen, nämlich, dass es ja auch auf der anderen Seite ein unglaubliches Privileg ist, diese extrem nahe Bindung in so vielen Fällen, die halt eben auch oft Mütter haben, die zu erleben. Und da finde ich es auch wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden. Und ja, das ist ja so eine fast rauschhafte, nahe Beziehung, was ich persönlich ganz toll finde. Aber da müssen wir uns auch bewusst sein, dass wir dieses Privileg vielleicht auch mal teilen und dann vielleicht auch alle so ein bisschen lockerer werden, weil das ja unglaublich toll ist, wenn ein Kind einen so gerne mag und mit einem so nah ist und so ein Vertrauen hat. Und das muss natürlich auch für die Väter gelten oder andere nahe Bezugspersonen. Und dann gibt es vielleicht auch weniger harsche Urteile.
Kommen wir zum Schluss noch zur 1-Million-Euro-Frage. Was ist denn eine gute Mutter?
Ja, ich habe ja früher ganz naiv gedacht, eine gute Mutter ist einfach eine, die ihr Kind lieb hat und Verständnisse für das Kind hat und ja die wichtigsten materiellen Bedürfnisse absichert. Und dann habe ich gemerkt, oh je, die Welt erwartet viel, viel mehr. Aber mittlerweile denke ich, eigentlich ist das sozusagen die Grundlage und den Rest können dann alle selber ausschmücken.
Also das ist ganz schön schwierig, merke ich als Nicht-Mutter, damit umzugehen, wenn andere Leute einen als Mutter verurteilen. Und die Frage war, wie reagiert man dann am besten, wenn jemand sagt, du bist eine schlechte Mutter? Also ich nehme mit, am besten davon freimachen und eigentlich die perfekte Mutter gibt es nicht. Es ist nur ein wahnsinniges Privileg. Vielen Dank, Sonja Eismann.
Ja, danke auch.
Tschüss.
Tschüss.
Jetzt haben wir so viel über das Muttersein gesprochen, Katrin, bloß weil du drei Kinder hast. Du bist natürlich, also das geht nicht, habe ich gedacht, das geht nicht. Wir können jetzt nicht nur über das Muttersein sprechen, weil du bist ja nicht nur Mutter, du bist ja zum Beispiel auch, in erster Linie bist du ein Mensch.
Richtig.
Dann sehe ich dich in erster Linie auch als meine Freundin.
Ja, das ist schön.
Du bist eine Frau, du bist eine Ehefrau, du bist eine Tochter. Was macht dich deiner Ansicht nach in erster Linie aus?
Mein Humor.
Das stimmt. Oh, jetzt hören wir auch endlich mal dein Lachen.
Ja, doch, wirklich. Der trägt mich durch mein Leben. Schon immer. Also schon als Kind. Und wenn ich auch daran denke, an schwierige Situationen oder an Freundschaften, an den Tod meines Vaters, an meine Beziehung, mich hat immer mein Humor gerettet. Und das ist, ja, das wird noch bis zum Ende so sein und da freue ich mich drüber, dass er da ist.
Und das Lustige ist ja, finde ich, dass deine Kids auch diesen Humor schon haben.
Ja.
Das fängt ja ganz früh an, ne?
Ja, obwohl manchmal ist die Ironie schwer zu verstehen, aber grundsätzlich haben die alle schon den Humor.
Ja, und ich finde das ja auch mal wahnsinnig gut, also deswegen schätze ich dich auch als Freundin so einfach, weil du so viel Humor hast und weil du auch immer da bist. Mhm. Obwohl du vielleicht selber denkst, du bist es gar nicht oder du wirst deinen eigenen Ansprüchen dann nicht gerecht. Nur als Beispiel, waren ja letztens verabredet zum Mädelswochenende. Alle Mann aufs Land oder alle Frau aufs Land, auch ein paar Kinder. Und du hast gesagt, du schaffst es nicht. Du weißt nicht, wie du die Kinder umverteilen sollst. Und du hast abgesagt, völlig wieder entnervt und so. Und dann bist du spontan, wie du bist, einfach doch ins Auto gestiegen und hast uns alle überrascht, bist, weiß ich nicht, 150 Kilometer gefahren, mal eben für 2 Stunden Käffchen mit uns.
Aber da habe ich ja nicht euch überrascht, sondern das habe ich ja für mich auch gemacht. Das darfst du nicht vergessen. Ich mache das ja auch nicht, das ist nicht ein Ding, ich muss mich aufopfern für die anderen, sondern ich brauche euch ja auch in meinem Leben. Und das habe ich auch immer gewusst, egal ob ich in Beziehungen war, ob ich mit Kindern war. Ich habe immer gewusst, meine Freunde werden mir irgendwann den Arsch retten. Und ihr habt mir ja auch den Arsch schon oft genug gerettet, wenn es mir nicht gut ging. Und deswegen ist das gar nicht so, dass ich euch überrasche, sondern ich mache das auch großen Teil für mich.
Aber du hast trotzdem, und das habe ich, da habe ich mich ein bisschen erschrocken, weil du gesagt hast, du siehst dich als zuverlässigen Mensch. Voll, da bin ich voll dabei. In der Freundschaft, in der Partnerschaft, bei der Arbeit. Und du kannst deine eigenen Erwartungen nicht mehr erfüllen.
Ja.
In welchen Situationen?
In vielen Situationen, weil ich eigentlich mit meinen Freunden, mit dir, mit Britta, mit allen, ich möchte eigentlich viel tiefere Gespräche führen und wissen, wie es euch wirklich geht. Ich möchte nicht jetzt einfach nur vor der Sendung kurz mit dir hier sitzen, sondern ich möchte eigentlich mich auf dich einlassen. Ich will sehen, wie es dir geht. Ich will bei der Arbeit pünktlich sein können. Ich möchte in der Kita eigentlich pünktlich da sein, nicht zu spät, weil ich in irgendeinem Stau war. Oder in meiner Beziehung, das ist ja auch so, wir haben so wenig Zeit für uns, dass ich den Erwartungen, die ich eigentlich an mich selbst als Partnerin habe, oft nicht erfüllen kann, aber auch nicht an mich selbst, weil ich habe ja selbst auch unglaublich viele Interessen und das, was ich machen will, was ich entdecken möchte, kann ich auch gerade nicht machen. Aber dann wieder zu sagen, so wie ja Sonja auch gerade meinte, es ist ja auch ein totales Privileg. Ich liebe Zeit mit den Kindern zu verbringen, ich liebe Zeit mit euch zu verbringen, aber ich habe halt immer nur eine geringe Zeit, gerade noch eine geringe Aufmerksamkeit. Mhm. Und die versuche ich dann dahin zu geben, wo es passt.
Aber wie schaffst du dir denn zwischen all dem und deinen ganzen eigenen Ansprüchen dann Freiräume?
Gestern zum Beispiel habe ich Tennis geguckt. Da habe ich alle Kinder weggebracht. Ja, ich bin ein riesen Tennis-Fan. Und bin ins Haus reingegangen und habe richtig gejucht. Richtig so, juhu! Dachte, wenn mich jemand sieht, ich bin zu Gast in meiner eigenen Sitcom irgendwie und habe mich hingesetzt, habe mir ein Honigbrot gemacht und habe Tennis geguckt und habe mich kurz dabei geschämt, weil ich dachte, ich müsste eigentlich noch so viel tun. Dachte ich, nee, das ist jetzt meins, alle sind weg und ich gucke jetzt Tennis. Oder wenn alle schlafen, dann schaffe ich es manchmal noch eine halbe Stunde ein Buch zu lesen. Ich höre jetzt wieder Musik im Auto, ich höre Podcasts. Also ich schaffe es immer mehr, aber auch durch meine Therapie, ich mache eine Psychotherapie schon ganz lange, mir Freiräume zu schaffen, auch unabhängig von den Kindern, war ich da früher nicht gut, einfach so eine Autonomie zu haben. Das war in der Familie nicht gewünscht, sondern da ging es nur um Bindung. Und aber zu gucken, ich bin ja auch noch alleine da. Und deswegen kann ich es eigentlich ganz gut.
Ich stelle dir trotzdem eine gemeine Frage jetzt.
Ja.
Wie wäre dein Leben ohne 3 Kinder?
Ich glaube, so wie ich bin, trotzdem unglaublich stressig, weil ich mich, weil ich immer gedacht hätte, ich habe das nicht geschafft, Kinder zu bekommen. Mhm. Das war bei mir immer so ein ganz tiefer Wunsch. Vielleicht hätte ich den durch Therapien und alles jetzt auch schon abgelegt. Aber vielleicht wäre der auch da, mich so versagensmäßig zu fühlen. Ich habe das nicht. Ich würde es mir natürlich nicht wünschen, dass es so wäre, weil es totaler Quatsch ist. Aber so wie ich gestrickt bin, wäre das, glaube ich, da. Und ich hätte von mir dann eine unglaubliche Karriere erwartet. Also dann hätte ich hier 3 Morningshows bei Deutschlandradio moderieren müssen, um zufrieden zu sein. Mhm. Also es ist natürlich alles rein spekulativ. Vielleicht wäre es auch total cool und ich würde rumreisen und ich meditiere ja auch gerne und wäre schon buddhistische Mönchin. Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen.
Klein. Vorfreude.
Groß.
Freude.
Okay. Zur Vorfreude. Ich bin Künstlerin und ich arbeite auch an der Universität. Und da hat mein Chef mit mir einen Termin vereinbart, einen Telefontermin, und meinte schon so, ja, es ist nichts Schlimmes, keine Angst. Und dann rief er mich an um mir vorzuschlagen, dass ich für nächstes Semester nochmal einen Lehrauftrag bekommen könnte.
Freude.
Und ich glaube, ziemlich bald danach ist mir aufgefallen, okay, diese Freude musst du jetzt wirklich genießen. Denn wenn der Lehrauftrag wieder anfängt, dann ist es natürlich eine Menge Arbeit. Wo ich gemerkt habe, okay, Vorfreude ist die schönste Freude. Also es ist auf jeden Fall eine Freude über die Anerkennung, klar. Es ist aber natürlich auch trotzdem die Vorfreude auf dieses Projekt, ist halt, dass alles noch möglich ist. Alle Potenziale sind da. Also vor ist ja noch relativ einfach, aber Freude, was ist Freude? Also wenn du so ein ganz leises, unangestrengtes, vielleicht so ein, wie so ein zufriedenes Seufzen oder sowas. Ganz zart. Das ist für mich Freude.
Freude.
So, ich habe noch eine Überraschung für dich, Katrin. Da muss ich muss dir leider eine Nachricht schicken per Handy.
Ich habe mein Handy vor mir.
Und zwar ein Foto, das aus dem letzten Sommer stand.
Oh nein.
Wieso? Oh nein.
Ich sehe mich am Grill mit einem richtig dicken Bauch und...
Nein, wieso? Nein. Du denkst, ich mache nur Schwangerenbilder von dir. Hier ist es. Und du kannst ja mal beschreiben, was drauf zu sehen ist. Also es ist mein Lieblingssommerfoto vom letzten Jahr.
Meins auch. Es ist mein Hochzeitstag, der 11. September. Da wollten nämlich sehr wenig Menschen heiraten.
Komisch, habt ihr noch einen Termin gekriegt?
Da waren alle Termine frei. Mhm. Juhu, den nehmen wir. Und ich wollte eigentlich gar keine Gäste haben, weil mich das stresst. Ich kann überhaupt nicht mehr so viel mich darum kümmern, wie es den Leuten um mich rumgeht. Dann haben die alle was zu essen. Deswegen habe ich gesagt, ich muss ganz klein heiraten. Und dann haben wir geheiratet, mein Mann und ich, und sind dann zum Fußballplatz gefahren, weil mein Sohn dort ein Spiel hatte. Mhm. Und dann habe ich nach links geguckt und da kamst du und unsere Freundin Sue und Miley und Britta und Natascha und habe mich überrascht und Freunde von meinem Mann, von Tommy auch. Und das werde ich nie vergessen, weil es ganz, ganz schön für mich war.
Ich weiß auch noch, also auf dem Foto sieht man ja dich in der Mitte von uns Mädels. Also wir sind ja so eine eingeschworene Mädelsklicke. Du mit deinem weißen Brautkleid. Mhm. Wir dann alle so in Sommer und schicken Klamotten und Haare gestylt und so. Plastikbecher mit Sekt in der Hand. Und ich weiß noch, wie wir aus diesem Auto ausgestiegen sind auf dem Parkplatz. Wir haben da schon alle gewartet heimlich und uns versammelt. Und dann sind wir ja so auf den Fußballplatz reingebrochen. Und wie du von weitem so geschrien hast, nein! Das werde ich auch nie vergessen.
Ja, weil ich gar nicht mit gerechnet habe und weil ich dann doch gemerkt habe, wie schön das ist, das zu teilen. Mhm. Also damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich würde immer erstmal sagen, ach, Geburtstag, Heirat, das kann ich alles alleine machen. Aber es ist dann doch wirklich total schön, Leute zu haben, die sich mit dir freuen und die sagen, die du mal drücken kannst. Mhm.
Und ich habe auch gemerkt, als Gast ist es ja auch so. Man fühlt sich ja auch geehrt, dass man dann, es soll eine kleine Gruppe sein und man darf dann kommen, weil dein Mann hat es ja so ein bisschen eingefädelt, das will ich dir nur überraschen und so. Und es war total schön. Wir waren ja, glaube ich, nur 2 Stunden da, haben das Fußballspiel geguckt, dann sind wir wieder abgeritten.
Und das hätte ich mich ja nie getraut zu fragen. Ich hätte ja nie gesagt, könnt ihr mal bitte 1,5 Stunden von Berlin nach Brandenburg rausfahren, um dann 1 Stunde
aber
hier zu sein.
Nicht? Es ist deine Hochzeit.
Ja, aber da würde ich immer denken, das ist viel zu ein großer Aufwand für die anderen. Und so wurde es mir abgenommen und ich wusste, gut, das war eine Freiwilligkeit. Mhm. Die sind hierher gekommen, um mit mir anzustoßen und es war richtig schön.
Und wir haben noch ein riesen Gruppenfoto gemacht. Die Hochzeitsgesellschaft war ja größtenteils deine Familie, Kinder und die ganze Fußballmannschaft von deinem Jungen.
Ja.
Und wir sitzen alle im Tor und jubeln.
Ja, das ist das schönste Hochzeitsbild, was man sich vorstellen kann.
Was macht es mit dir, wenn du an diesen Tag zurückdenkst?
Ach, ich freue mich einfach. Ich werde jedes Jahr mich in dieses Kleid reindrücken, habe ich schon zu meinem Mann gesagt. Ist nicht so ein klassisches Hochzeitskleid und werde mit ihm essen gehen. Und ich habe ja von der Hochzeit nie was erwartet, aber ich finde es total schön, die Frau meines Mannes zu sein und denselben Namen zu haben wie meine Kinder und mein Mann. Und ich fühle mich da einfach, wenn ich zurückdenke, total umarmt. Aber so fühle ich mich gerade eigentlich die meiste Zeit meines Lebens.
Voll schön. Ja, und wenn wir uns das nächste Mal sehen?
Habe ich Geburtstag, dann werde ich 40.
Dann wirst du 40, wollte ich gerade sagen, Katrin Thüring.
Aber da ich mich schon immer wie 50 fühle Obwohl, nee, ich bin jetzt in dem Alter angekommen, wie ich mich schon immer fühle. Ich habe schon immer gedacht, ich bin eine 40-jährige Frau. Und jetzt bin ich's.
Und was macht das mit dir?
Nichts.
Nee?
Nö.
Ich dachte, du hast da schon so ein bisschen...
Null.
Bammel. Also
gar
bin ich
nicht
alleine mit meiner Midlife-Crisis? Weil ich ja auch 40 werde in dieses...
Hast du Midlife-Crisis?
Nein, aber ich meine, aber so dieses Ding so, ah, jetzt kommt da die Null und so.
Nee.
Und alle sagen, ah, oh, nee. Bist ja 40, was machst du denn?
Wie nee, das sagt bei mir keiner. Wenn du drei Kinder hast, sagt es keiner.
Ja, habe ich ja nicht.
Das ist halt aber das sagt bei mir... Nee, ich habe das gar nicht.
Also aber trotzdem, oder gerade deswegen, umso schöner, dass du so kurz vor deinem 40., vor deinem Ehrentag nochmal Zeit hattest, hier zu sein. Auch wenn wir uns getrennt durch eine Glasscheibe hier gesprochen haben, sonst nächstes Mal drücken wir uns wieder, nämlich bei deinem Geburtstag.
Vielen Dank für die Einladung.
Katrin Wosch, geborene Thüringen, eine meiner besten Freundinnen. Tschüss.
Tschüss.
Ich hoffe, Sie bleiben uns noch ein bisschen erhalten, denn ich empfehle Ihnen auch unseren anderen Plus-1-Podcast an dieser Stelle mit der Geschichte der Woche. Da geht es diesmal um Susanne, die erfährt, dass sich ihr Mann in eine andere Frau verliebt hat. Und für Susanne ist das, könnte man jetzt denken, das Ende, ist aber gar nicht, sondern Neuanfang.
Ja, wenn du dich verliebt hast, dann musst du dich doch nicht trennen deswegen. Das ist doch Quatsch. Also dann leb doch diese Liebe aus, leb diese Beziehung aus. Und dann war der Schritt halt zu sagen, okay, wir öffnen jetzt die Beziehung einfach auch nicht mehr groß.
Ich bin Sonja Koppitz und danke Ihnen fürs Dabeisein. Nächste Woche begrüßt Sie dann hier Utz Dreger bei Plus 1. Tschüss!